Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen an diesem ersten Ostertag zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Nach der gleichfolgenden Schriftlesung von Peter Malgo wird Marcel Malgo zu Ihnen sprechen unter dem Thema Der Anbruch des schönsten Tages. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir wollen aufstehen und ich lese die Schrift aus Johannes 20, ab Vers 19. Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Bis soweit das Wort des Herrn. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir den freien Zugang haben, dass du den Vorhang hinweggetan hast und dass wir hinzutreten dürfen zum Gnadenstuhl auch jetzt, durch dein kostbares Blut gerecht gemacht. Wir danken dir, Herr, dass du den vollkommenen Sieg errungen hast und dass du auch jetzt als der Auferstandene gegenwärtig bist unter uns und uns auch das zurufst: Friede sei mit euch. Herr Jesus, mache du Frieden in viele Herzen heute Nachmittag. Sei du mit deinem Frieden unter uns und lass es sein, Herr, dass wir dich sehen dürfen. Verherrliche du dich in unserer Mitte, dass wir froh werden. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du deinen Knecht Marcel unter uns segnest und dass alles dazu dient, dass dein Name geehrt und gepriesen wird. Wir loben und preisen dich. Amen.
Ich muss Ihnen etwas vorweg sagen. Das Thema lautet der Anbruch des schönsten Tages. Und was ich Ihnen heute nicht bringen kann, das ist eine tiefsinnige theologische Abhandlung über die Auferstehung Jesu Christi. Das kann ich nicht. Diese Fähigkeit habe ich nicht. Aber was ich will versuchen, und wir haben so dafür gebetet, ja, dass der Herr Gnade gibt, ich will versuchen, Ihnen zu zeigen und mir und uns allen, wie dieser Anbruch des schönsten Tages neu wird, neu, wie es wirklich Ostern wird, für jeden unter uns. Wir sitzen ja alle da und strahlen und singen und freuen uns, aber Gott sieht unsere Herzen, Gott sieht, wie wir heute Morgen gekommen sind. Und wir haben da in der Bibel eine herrliche Parallele, die ich aufzeigen möchte und einfach eine Geschichte, die mich sehr ergriffen hat in Bezug auf Ostern. Ich möchte den Schleier schon ein wenig lüften, indem ich ein Wort lese, was der Grundton sein wird heute Nachmittag, nämlich Hosea 6, Vers 6. Wisst ihr, was da steht? Sehr bekanntes Wort. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Mit dem Anbruch des schönsten Tages, das ist klar, da meinen wir selbstverständlich den Tag, den wir heute feiern, Ostern. Der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Gab es je einen Tag, der schöner war als dieser Tag? Nein. Gab es je einen Tag, an dem Größeres geschah als an diesem Tag? Nein. Gab es je einen Tag, an dem Satan eine größere Niederlage einstecken musste als an diesem Tag? Nein. Gab es je einen Tag, an dem Menschen mehr geholfen wurde als an diesem Tag? Nein. Und doch war da eine Frau, die weinte, als dieser Tag anbrach, zum ersten Mal. Wer war diese Frau? Maria, wir kennen sie, Maria Magdalena. Oder andere Übersetzungen sagen Maria von Magdala. Wir wollen uns ganz kurz mal ein Bild machen von dieser Frau, vor dass wir weiterfahren. Wer war diese Frau? Also Maria Magdalena, wir nennen sie so. Sie stammt nach ihrem Beinamen wohl aus dem Ort Magdala. Das war ein Ort, und eben deshalb nennen manche Übersetzer, nennen sie Maria von Magdala. Schlachter und alte Luther sagen einfach Maria Magdalena. Das gefällt mir mehr. Magdala war ein Ort am Westufer des Sees Genezareth und wird in der Bibel auch Magadan oder Dalmanuta genannt. Das ist nicht wichtig, aber interessant, um es einfach einmal zu hören. Den Ort gibt es heute auch noch. Der heißt El Metschtel und liegt etwa 5 Kilometer nordwestlich von Tiberias. Bin dort nie gewesen, aber ich habe es aus einem Buch genommen. Hoffentlich stimmt's. Jetzt, was war das Besondere an dieser Frau? Das Besondere ist, dass Jesus Christus aus dieser Frau 7 Dämonen ausgetrieben hat. Und seit dieser Zeit war diese Frau, Maria Magdalena, eine der treuesten Jüngerinnen Jesu. Und mit anderen Jüngern zusammen hat sie gesorgt für den Unterhalt des Herrn und auch für seine Jünger. Vielleicht können Sie sich erinnern, am Freitag haben wir geredet über eben Karfreitag, über Golgatha und über die Menschen, die unter dem Kreuz standen, auch Maria Magdalena. Sie stand auch unter dem Kreuz. Tatsächlich, Maria Magdalena und ihre Gefährtinnen haben Jesus nach Jerusalem begleitet. Sie standen unter dem Kreuz. Sie haben sogar geholfen beim Begräbnis. Und sie entdeckten am Ostermorgen das leere Grab. Und nachdem Maria Magdalena den Jüngern vom leeren Grab berichtet hatte, erlebte sie als erste Person, als erster Mensch eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das müssen wir jetzt lesen. Johannes 20, 11 bis 18. Johannes 20, Abvers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was meinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Bis soweit das Wort Gottes. Maria weinte. Maria weinte, als der schönste Tag anbrach. Und rein menschlich gesehen verstehen wir das auch. Sie hatte dem Herrn Jesus Christus enorm viel zu verdanken. Aber sie hatte ihn leiden sehen müssen. Sie hatte ihn sterben sehen müssen. Sie hatte beim Begräbnis geholfen. Und jetzt stand sie vor seinem leeren Grab. Vor seinem leeren Grab. Das heißt, seine sterbliche Hülle war nicht mehr da. Ein Moment. Wo stand sie? Wo stand sie? Vor dem leeren Grab. Ja, aber bitte, das leere Grab, das ist doch das, was unsere Herzen immer wieder aufjubeln lässt. Leeres Grab, das sind doch 2 Worte, die wir nie genug hören können. Leeres Grab, Maria, warum weinst du denn vor dem leeren Grab? Ja, wissen Sie, wir müssen natürlich schon ein bisschen in diese Situation hineindenken. Für uns sind diese 2 Worte, leeres Grab, heute die Botschaft, die Freudenbotschaft. Aber das war sie damals für Maria nicht. Für sie hatte damals das leere Grab in diesem Moment nicht diese Bedeutung, wie es für uns heute hat. Nein, von ihrer Sicht aus war Folgendes geschehen. Jesus war nicht nur von ihr gegangen, sondern auch das Letzte, was von ihm übrig geblieben war, sein sterblicher Leib, war, wie sie meinte, gestohlen wurden, von ihr weggenommen wurden. Der Prediger Salomo hat einmal gesagt, Prediger 3, Vers 4, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Ja, wahrlich, für Maria Magdalena war die Zeit des Weinens und Klagens angebrochen, denn sie stand vor dem leeren Grab Jesu und hatte keine Hoffnung mehr, keine Hoffnung. Jetzt drängt sich uns aber eine Frage auf und die müssen wir ehrlich beantworten. Nämlich, wie ist das möglich? Maria, wie ist das möglich? Maria, wusstest du nicht, dass dein Herr sterben würde? Wusstest du nicht, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde? Hast du nie etwas davon gehört? Wissen Sie, wir wollen nicht auf Maria mit dem Finger zeigen, aber Tatsache ist, dass sie davon gewusst haben muss. Wollen wir das kurz lesen? Lukas 24. Vers 1 von Lukas 24, am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Wer waren das? Hier werden keine Namen genannt. In Vers 10 werden die Namen dann genannt, Lukas 24, Vers 10. Das waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen. Was geschah jetzt dort am Grab? Lukas 24, 2 bis 4. Sie fanden den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen 2 Männer mit glänzenden Kleidern. Selbstverständlich sind die jetzt sehr erschrocken, als plötzlich diese 2 Männer mit glänzenden Kleidern vor ihnen standen. Und alsbald begannen die ihnen etwas zu erklären. Was? Lukas 24, 5 bis 7. Da sagen die, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, nämlich, der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder fallen, gekreuzigt werden und am 3. Tage auferstehen. Meine Brüder und Schwestern, die Engel sagen, gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, mit anderen Worten, Maria Magdalena hat es gewusst, die hat es gehört. Irgendwann hat sie es gehört. Irgendwann hat sie den Herrn das sagen hören. Und die Reaktion dieser Frauen beweist es noch deutlicher, dass sie es gehört hatten. Lukas 24, Vers 8. Und sie gedachten an seine Worte. Aha. In dem Moment, als die Engel anfingen zu reden, erinnerten sie sich plötzlich daran, dass Jesus Christus genau darüber gesprochen hat. Und sie haben sich erinnert an die Worte. Sie haben sich erinnert, dass Jesus das alles vorausgesagt hat. Umso größer ist jetzt folgende Frage. Weshalb steht Maria Magdalena in unserem Text, in Johannes 20, weinend vor dem leeren Grab? Und notabene, sie meint sogar, dass der Gärtner gekommen sei und dass er den Leichnam des Herrn Jesu entführt habe. Das meint sie. Wie ist das möglich? Hat sie nicht einfach an die Worte Jesu geglaubt? Oder hat sie sie nicht ernst genommen? Oder, und das ist vielleicht das Wahrscheinlichste, hat sie es nicht wahrhaben wollen, dass es so weit kommt? Ich will Ihnen heute Nachmittag Folgendes sagen. Ich will heute nicht versuchen zu ergründen, weshalb Maria Magdalena am leeren Grab weinte. Weshalb sie nicht damit rechnete, obwohl sie es gehört hatte, dass Jesus auferstehen würde. Das kann ich nicht ergründen. Wissen Sie, ich müsste da mit Mutmaßungen arbeiten. Wir haben keine Anhaltspunkte. Und Mutmaßungen, das birgt immer die Gefahr in sich, dass man falsche Schlüsse zieht. Also, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber etwas anderes kann ich Ihnen sagen. Und das ist die Botschaft heute Nachmittag. Und ich habe so gebetet, dass das klar wird und dass das eindringt und dass wir verstehen, was Jesus Christus damit sagen will. Folgendes müssen wir jetzt bedenken. Was auch der Grund gewesen sein mag, weshalb Maria Magdalena am Grab geweint hat, eines bleibt so sicher, wie etwas nur sicher sein kann. Nämlich, Jesus Christus selbst hat der Maria ihre Zweifel, ihr Weinen keinen Augenblick übel genommen. Nicht eine Sekunde. Das hätte er doch tun können. Er hätte doch sagen können, nachher, als er sich dann offenbarte, als er sagte Maria und sie kannte ihn, er hätte doch sagen können, Maria, du hast mich schwer enttäuscht. Hätte er sagen können. Nein, hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, wir haben den Text gelesen, nicht wahr? Im Gegenteil, Jesus Christus ist Maria Magdalena in größter Liebe begegnet. Warum? Warum? Und das will ich Ihnen gerne versuchen zu beantworten. Also erstens einmal, das ist nicht die Antwort, aber ich will es auch erwähnen. Ich denke, dass Jesus Christus genau wusste, dass die Jünger und auch Maria und die anderen Frauen es einfach noch nicht fassen konnten, dass er sterben musste und dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Das lesen wir ja in der Schrift, im selben Johannes 20. Eben wo unsere Geschichte ist, von Martha und Maria, da steht in Vers 9 über 2 der, man könnte sagen, der Hauptjünger, der erste Jünger, folgendes geschrieben, nämlich über Petrus und Johannes. Lesen wir in Johannes 20, Vers 9. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Also wenn diese 2 Jünger, die doch dem Herrn wirklich nahe standen, den Weg von Golgatha nicht verstanden, wie sollte dann sie, Maria Magdalena, ihn verstehen? Und so können wir uns gut vorstellen, dass Jesus Christus in seiner Liebe und Barmherzigkeit der Maria Magdalena ihr Unverständnis einfach nicht angerechnet hat. Hier kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, zugedeckt mit dem Mantel der Liebe. Aber das ist nicht die Antwort. Da gab es was anderes. Da gab es was anderes. Und das ist der hauptsächliche Grund, denke ich, weshalb Jesus Christus Maria Magdalena keinen Vorwurf machte, mit keinem Wort. Wisst ihr warum? Diese Frau bewies dem Herrn eine enorme, selbstlose Hingabe, eine herzerwärmende Liebe. Und damit hat diese Frau das Herz des Herrn berührt. Und er hat ihr ganzes weiteres Verhalten, eben ihre Zweifel, ihr Unglaube, ihre Tränen, er hat das nicht angerichtet, mit keinem Wort. Ja, jetzt kommt eine sehr berechtigte Frage. Ich höre sie schon. Ist es denn so, dass Liebe sozusagen ein Ersatz für Glauben ist? Sie hatte ja nicht geglaubt. Jedenfalls hat sie nicht damit gerechnet. Sie hat gedacht, der Gärtner hat seinen Leichnam gestohlen. Von Auferstehen hat sie überhaupt nicht darüber geredet. Aber sie hat Liebe bewiesen. Ich möchte jetzt nachher noch erklären, was ich darunter verstehe bei dieser Frau. Aber die Frage ist jetzt berechtigt, ist denn das ein Ersatz für Glaube, Liebe? Also wenn ich vorhin sagte, dass Maria Magdalena mit ihrer Liebe und Hingabe das Herz des Herrn berührte, das heißt, dass unser Herr sehr empfänglich ist für echte Liebe, dann dachte ich an eine Aussage, die Jesus selbst einmal getan hat, nämlich in Matthäus 10, Vers 37. Da sagte, das ist ja ein bekanntes Wort, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Der Herr sagt mit anderen Worten, ich möchte der Empfänger sein von eurer ersten und besten Liebe, die ihr überhaupt zu bieten habt. Ja? Und diese Liebe hat Maria Magdalena ihm gegeben. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes das Herz Jesu berührt. Ich will nachher versuchen zu klären, ja, was war denn das für Liebe? Aber die Frage ist noch immer nicht geklärt, ob Liebe denn wirklich ausreichend ist, um eine solch hohe Tugend wie Glauben zu ersetzen. Wissen Sie, hier kommen wir schon auf das Gebiet, wo ich dachte bei der Vorbereitung, oh, hoffentlich versteht man mich nicht falsch. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Echte, herzliche Liebe zu Jesus ist nicht nur ausreichend, um mangelnden Glauben zu ersetzen, sondern sie hat sogar die Kraft, um den verheerenden Brand der Sünde zu löschen. Lasst uns dazu 2 Texte lesen. Im Alten Testament sagt Salomo im Buch der Sprüche, Kapitel 10, Vers 12, Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Ja, das ist Altes Testament. Wo haben wir das im Neuen Testament? Wo wird das bestätigt in der neutestamentischen Lehre? Petrus ist es, Petrus. Petrus sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist, in 1. Petrus 4, Vers 8, da sagt er, vor allen Dingen aber habt untereinander beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Natürlich, er redet hier über Liebe zum Nächsten. Aber bitte, wenn meine Liebe zum Nächsten Sünden bedeckt, wie viel mehr meine Liebe zu Christus, wenn sie rein ist, wenn sie echt ist. Jetzt zu Jesus selbst. Wie ist er mit dieser Schriftaussage aus Sprüche 10, Vers 12 im Neuen Testament durch Petrus bestätigt? Wie ist er damit umgegangen? Hat er irgendwann einmal in seinem Leben bewiesen, dass das so ist? Ja? Hat er diese Lehre ganz praktisch angewendet? Oder anders gesagt, hat er einmal der Liebe einen höheren Stellenwert gegeben als der Kraft der Sünde? Und damit auch der Sündenvergebung, wie wir sie im herkömmlichen Sinne verstehen. Hat er das einmal gemacht? Natürlich hat er das einmal gemacht. Die Geschichte kennen wir sicher alle. Denkt einmal an die Frau, nicht Maria Magdalena, eine andere Frau ohne Namen, die in einer Stadt wohnte. Und in dieser Stadt war sie bekannt als Sünderin. Stellt euch einmal vor. Stellt euch einmal vor, wir gehen durch Zürich. Es läuft da irgendwie ein Mensch, ein Mann oder eine Frau. Und ein anderer kommt und sagt zu ihnen, kennen Sie den? Nein, ich kenne nicht. Das ist der Sünder unserer Stadt. Das ist das Schlimmste, das ist die Schlimmste. So muss das gewesen sein. Diese Frau war bekannt als Sünderin in ihrer Stadt, wo sie wohnte. Die hat eine Begegnung mit Jesus. Lukas 7, Vers 37 und 38. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er, Jesus, zu Tische saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas Salböl, trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Was geschah nun? Wie reagierte der Herr darauf? Ich kann das nicht alles lesen. Ich denke, die Geschichte ist bekannt. Der Pharisäer, Simon hieß er, glaube ich, der reagierte ganz scharf. Wir vielleicht auch. Was hätten wir gesagt? O Herr, weißt du nicht, wer das ist? O Herr, weißt du nicht, wer diese Frau ist, die in diesem Moment deine Füße küsst? Wie kannst du das zulassen? Das ist die Sünderin der Stadt. Was hat Jesus getan? Hat er sie von sich weggestoßen und hat gesagt, bekenne erst einmal deine Sünden. Komm, bring sie ans Licht. Komm, sag uns, was du alles verbrochen hast. Verändere dich, bevor du mich anrührst. Nein, das hat er nicht gesagt. Jetzt kommt das Merkwürdige. Lukas 7, Vers 47 und 48. Er sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben. Er sagt nicht, dass sie keine Sünde hatte. Nein, nein, sie war eine Sünderin. Er sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben. Warum denn, Herr, hat sie denn Buße getan? Nein, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus verlangte nicht einmal ein Sündenbekenntnis. Und wisst ihr warum? Eben, weil die Liebe, die diese Frau ihm bewies, ihr Sündenbekenntnis war. Der Herr wusste ja genau, um was es sich handelte. Aber das war für ihn ihr Sündenbekenntnis. Und diese Liebe war genug, um ihre, wie Jesus es sagt, um ihre vielen Sünden zu vergeben. Ist das nicht ein gewaltiges Zeugnis? Das hat mich so neu getroffen, meine Brüder und Schwestern. Wissen Sie, Jesus verlangt sehr, sehr nach echter Liebe und Hingabe. Und wo er solche findet, da wird er sogar veranlasst, Sünden zu vergeben. Jetzt ist mir eines klar, dass für einige vielleicht hier solche Worte ketzerisch klingen. Ketzerisch. Warum? Weil wir so eine andere Vorstellung haben über Buße tun und Sündenvergebung, nicht wahr? Ja, ich muss Ihnen noch etwas sagen. Natürlich ist es ganz klar, dass Buße tun und Sündenvergebung viel, viel mehr beinhaltet als das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Das ist nicht die biblische Lehre von Buße und Sündenvergebung. Aber es ist ein ganz enormer Teil davon. Verstehen wir uns richtig? Und wissen Sie, Tatsache ist, dass echte herzliche Liebe gegenüber unserem Herrn Jesus Christus, der ja gerne vergibt, dass das in seinem Herzen großen Einfluss ausübt. Und dass eine solche Liebe größer ist als der beste Glaube. Und jetzt habe ich etwas gesagt, nicht wahr? Wie kann man das jetzt sagen, größer als der beste Glaube? Bitte, jeder echte Glaube, Jeder Glaube, der Berge versetzt, kommt aus der Liebe. Deshalb versetzen wir keine Berge, weil wir keine Liebe haben. Jeder Glaube kommt aus der Liebe. Das sagt die Schrift, ganz klar. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben, was? Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist was? Die größte unter ihnen. Mit anderen Worten, der Glaube ist der Liebe untertan. Jeder echte Glaube entsteht aus Liebe und nie umgekehrt. Glaube ist sogar abhängig von Liebe. Ja, ja, Glaube, der Berge versetzt. Wir versetzen keine Berge, weil wir keine Liebe haben. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Die Liebe ist das Größte. Wer nicht liebt, glaubt nicht. Wer glaubt, der liebt. Wer nicht liebt, der weiß nicht, was Glauben ist. Und in diesem Licht können wir so gut verstehen, dass Maria Magdalena trotz ihres schwachen Glaubens, trotz ihres Weinens, trotz ihrer Verzweiflung als erster Mensch eine Begegnung mit dem Auferstandenen hatte. Und das hat mich enorm getroffen. Wissen Sie, ihre Größe bestand nicht im Glauben, aber in der Liebe. Und deshalb durfte sie schlussendlich trotz allem der Anbruch des schönsten Tages in seiner ganzen Herrlichkeit erleben. Mein Freund, Frage zwischendurch, ganz kurz, willst du das nicht auch? Willst du nicht auch eine ganz neue Begegnung mit dem Auferstandenen erleben? Dann erweise ihm Liebe. Hör endlich mal auf, den Glaubenshelden zu spielen, wenn du es doch nicht bist. Jetzt lasst uns mal näher eingehen auf Maria Magdalena. Wie hat sie dann den Herrn ihre Liebe bewiesen? Ich sagte bereits am Anfang, dass Jesus Christus aus ihr 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und seit dieser Zeit gehörte sie zu seinen treuesten Jüngerinnen und diente ihm. Lukas 8, Vers 1 bis 3. Es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusas, eines Verwalters, und so weiter und so weiter. Da werden noch einige andere genannt. Also das ist einfach ein Hinweis aus der Schrift, dass Maria Magdalena den Herrn schon liebte, bevor er nach Golgatha ging. Und als er dann starb, als er gestorben war, erlosch diese Liebe nicht, sondern im Gegenteil, sie wurde nur noch viel stärker. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einmal einen Vers lesen, den wir bereits gelesen haben. Ich lese jetzt noch einmal Johannes 20, Vers 11, den ersten Teil. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Diese Worte sprechen sehr stark von der inneren Hingabe der Maria Magdalena an ihren Herrn. Denn sie weinte nicht einfach so, vielleicht aus, wie soll ich sagen, Trauer oder weil man das einfach tut an einem Grab, sondern sie weinte, und das ist ganz klar in unserem Text, sie weinte, weil sie Jesus Christus bitter vermisste. Sie vermisste ihn. Als die Engel zu ihr sprachen, Frau, was weinst du? Da gab sie zur Antwort, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Johannes 20, Vers 13. Das war es, was ihr Herz zerriss. Sie wusste nicht, wo ihr Herr war. Und stellt euch einmal vor, sie glaubte nicht einmal daran, dass er auferstehen würde. Sie weinte um seinen toten Leichnam. So sehr hat sie Jesus Christus geliebt. Und ich sage Ihnen, dass deshalb jede einzelne Träne, die diese Frau am Grab ihres Herrn vergoss, ein Beweis ihrer Hingabe an ihn war. Und diese Hingabe war es, die den Herrn veranlasste, ihr in so wunderbare, gnädige Weise zu begegnen. Der Maria ist es ergangen, im geistlichen Sinne, wie es der Psalmist im Psalm 56, Vers 9 erbittet. Das ist ein ganz schönes Wort, die Elberfeld-Übersetzung, Psalm 56, Vers 9, da sagt der Psalmist, meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Maria war mehr als nur heimatlos, als sie so weinend vor dem leeren Grabe stand. Wie vermisste sie ihren Herrn? Und Jesus, der das sah, ihr Herr, der das wusste, sammelte ihre Tränen, kann man sagen, in seinen Schlauch, indem er ihr in größter Barmherzigkeit begegnete. Ja, vom Glaube war in diesem Moment nicht viel zu sehen bei Maria Magdalena. War kein Glaube da. Aber die Liebe strömt aus ihrem Herzen. Meine Brüder und Schwestern, an diesem Punkt habe ich mir Folgendes gesagt. Es geht nicht darum, dass wir nur an den auferstandenen Herrn glauben. Wir müssen den auferstandenen Herrn lieben und vielleicht ganz neu, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, wie Jesus Christus es bestätigt hat, als der eine Mann frug, ja, was ist das oberste Gebot? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzer Seele, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Gemüte. Wie sehr wartet Jesus Christus auf solche Hingabe, auf Hingabe, die ihn sucht, auf Hingabe, die ihn weinend sucht. Und nun muss ich Folgendes betonen. Ich möchte in keinem Fall heute irgendwelche Gefühlsduselei verkünden. Aber wissen Sie, ich habe manchmal das Gefühl, dass uns die Leidenschaft fehlt in der Nachfolge Jesu. Verstehen Sie mich richtig? Es fehlt uns die Leidenschaft. Wir können uns manchmal über Autos in einer Leidenschaft unterhalten, wie wir es über Jesus nicht tun. Das ist Tatsache. Anders gesagt, in der Nachfolge Jesu fehlt das Brennen, die Sehnsucht. Wir sind alle fromm, wir sind alle bekehrt, wir sind alle dabei. Aber die Leidenschaft. Natürlich, wir leben in einer Zeit, wo wir es mit einer extremen Überbetonung des Gefühls zu tun haben. Unsere Brüder haben das hier erwähnt, aus Übersee. Überbetonung des Gefühls. Und das ist absolut verkehrt. Das Gefühl bringt mich nicht in den Himmel, aber in die Hölle. Aber ich sage Ihnen, auch das andere Extrem ist verkehrt. Nämlich, dass wir mit allen Mitteln versuchen, das Gefühl totzuschlagen. War Paulus ein Gefühlsmensch, ja oder nein? Ich denke, er war kein gefühlsbetonter Mann. Doch ist es Paulus, der gesagt hat zu den Römern in Kapitel 12, Vers 11, er sagt, seid brennend im Geist, brennend im Geist. Das sind starke Worte, nicht wahr? Jetzt hört einmal die Ludwig Albrecht Übersetzung, der sagt, glüht im Geist, glüht im Geist. Also da hat es mich schon ein bisschen gezwickt und ich habe mir ein Lexikon geholt, wo die einzelnen Ausdrücke des Neuen Testamentes vom Griechischen her erklärt werden. Und da wird auch gesagt, was für eine Bedeutung sie in den bestimmten Versen haben. Ich habe nachgeschaut, was bedeuten die Worte brennen und glühen in diesem Text wörtlich. Da heißt es, dieser Ausdruck ahmt laut malerisch das Geräusch von kochendem Wasser nach. Also von Sieden kochen. Im Neuen Testament finden wir diesen Ausdruck nur in Apostelgeschichte 18, 25 und Römer 12, Vers 11. Wo er auf das geistliche Leben übertragen wird und wo er passenderweise mit Brennen im Geist übersetzt wird. Also nur zweimal finden wir diesen Text im Neuen Testament. Jetzt stellt euch einmal vor, dieser Aufruf des Paulus, seid brennend im Geist oder wie Albrecht es übersetzt, glüht im Geist, bedeutet wörtlich, ich sag's mal wie es ist, dass wir sieden und kochen sollen im Geist für Jesus. Nicht wahr? Das klingt doch abstrakt, das ist doch komisch. Aber ich sage Ihnen, hätten wir nur ein bisschen mehr von dieser Art. Oh, wir sind manchmal so steif, nicht wahr? Im geistlichen Leben, wir sind sehr korrekt und es geht uns nicht zu weit. Nein, es soll auch nicht zu weit gehen. Wir müssen uns davor warnen lassen, dass wir falsche Geister einlassen in unsere Gemeinde. Aber das Gegenteil müssen wir uns auch einmal vorhalten lassen. Wo ist die Leidenschaft? Wo ist die Hingabe? Wo ist die echte Liebe, die aus dem Herzen kommt? Wissen Sie, es ist mir heute ein Herzensanliegen, Ihnen Folgendes zu sagen. Und ich gehe zurück zu Maria Magdalena. Maria Magdalena war eine sehr schwache Person. Aber sie liebte Jesus Christus brennend und suchte ihn unter Tränen. Maria Magdalena hatte an diesem ersten Ostermorgen keinen Glauben vorzuweisen. Nichts. Aber desto mehr zeigte sie in wunderbarer Weise ihre herrliche Hingabe an den Heiland. Maria Magdalena stand sozusagen als eine verzweifelte Frau vor dem leeren Grab. Die hat nicht Ostern gefeiert. Aber trotzdem rief jede Träne, die sie vergoss, rief dasselbe aus. Herr, ich suche dich, Herr, ich suche dich. Maria Magdalena wusste sich keinen Rat mehr, als sie den Engeln sagte, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben, aber sie gab nicht auf. Mein Freund, ist das die Botschaft von dich heute? Wir können ja jetzt wunderbar reden über Ostern und vieles Schöne hören und uns freuen, aber die Frage ist, wie erlebst du diesen Anbruch des schönsten Tages persönlich? Heute, Wie bist du heute Ostern angefangen? Wie ist das angefangen heute Morgen? Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist in dir Ostern? Oder musst du dir eingestehen, in mir ist alles andere als Ostern? Ich merke so wenig vom Auferstandenen. Es fehlt mir im Moment an Glauben. Es ist leer und matt in mir. Ich bin eigentlich nicht in der Verfassung, Ostern zu feiern. Wenn das so ist, dann habe ich eine gute Botschaft. Höre, was ich dir sagen will. Maria Magdalena befand sich genau in diesem Zustand, vielleicht noch viel schlimmer, am ersten Ostermorgen. Sie begann diesen Tag weinend, nicht in Freude. Und doch war da etwas, was diese Frau groß machte. Was? Ihre Liebe zum Herrn. Ihre Liebe zum Herrn. Jede Träne bewies das. Und diese Liebe zu ihrem Herrn war es schlussendlich, die den Anbruch des schönsten Tages für sie in seinem herrlichsten Lichtglanz erscheinen ließ. Willst du das nicht auch? Heute. Willst du das nicht auch? Dann höre auf, etwas vorzuleben, was du nicht hast. Stehe zu deinem Kleinglauben. Stehe zu deiner inneren Verfassung, wie sie jetzt ist. Stehe dazu, dass du im Moment sehr wenig geistliches Leben vorzuweisen hast. Aber, nun kommt das Aber, wenn du den Herrn liebst, trotz allem, dann sag ihm das. Dann bezeuge das. Mit weinendem Herzen. Und du wirst heute Ostern feiern, wie du es vielleicht schon lange nicht mehr getan hast. Jesus Christus sucht nicht in erster Linie gewaltigen Glauben, der Berge versetzt. Er sucht auch nicht nach besonderen Fähigkeiten. Er sucht und verlangt nach Liebe. Ich zitiere noch einmal das Wort, was ich am Anfang gelesen habe. Hosea 6, Vers 6. Ich habe Lust an der Liebe und nicht an Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Mit diesem Wort ist alles gesagt. Die Frage lautet heute nur noch, sind wir bereit, so wie wir sind, innerlich arm, leer, matt, kein geistliches Leben, sind wir bereit, trotz allem vor ihm zu stehen und zu sagen, Herr, trotz allem liebe ich dich, ich liebe dich von ganzem Herzen, bitte nimm diese Liebe an. Wenn du das tust, versichere ich dir, dass Jesus Christus manches, was dich jetzt im Moment bedrückt, was dir Mühe macht, worüber du dich schämst, dir nicht anrechnet. Denk doch an Petrus. Petrus war ohne Zweifel nach seiner dreimaligen Verleugnung des Herrn schwer belastet mit einem schlechten Gewissen. Ich denke, der hat keine Stunde mehr ruhig geschlafen. Wie muss dieser Mann gelitten haben? Ich habe dreimal den Herrn verleugnet. Ja, und jetzt Johannes 21, jetzt kommt der Herr. Hat Jesus ihn jetzt zur Rechenschaft gefordert? Man kann nicht sagen nein. Man kann auch nicht sagen ja. Man muss sagen jein. Ja und nein. Nein, Jesus hat Petrus nicht zur Rechenschaft gefordert über diese Verleugnung. Warum? Weil der Herr mit keinem Wort darauf zurückgekommen ist. Mit keinem Wort. Er hat es nicht mehr erwähnt. Ja, der Herr hat Petrus deswegen zur Rechenschaft gefordert, weil, jetzt hört, Petrus für jede der drei Verleugnungen ein ganz besonderes Bekenntnis ablegen musste, nämlich welches: Herr, ich liebe dich. Ich lese auszugsweise Johannes 21, 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es wurde dem Petrus sehr schwer ums Herz, dass er dreimal dieses Bekenntnis ablegen musste. Aber Jesus bestand darauf, für jede Verleugnung einmal dieses Zeugnis: Ich liebe dich. Und damit war für Jesus alles wieder in Ordnung. Er kommt nicht mehr darauf zurück. Und Petrus konnte seinem Herrn wieder direkt in die Augen blicken wie zuvor. Mein Bruder und meine Schwester, der du vielleicht im Moment sehr angeschlagen bist, das ist ja möglich, trotz Ostern, willst du nicht dieses Bekenntnis ablegen: Herr, ich habe dich lieb? Schau, du brauchst ihm nicht zu sagen, was du ihm schon 100-mal gesagt hast, vielleicht heute schon wieder, nämlich, dass dir dieses und jenes so leid tut und dass du das und jenes, ach, dass du es lieber nicht getan hättest und dass es dich so schmerzt, dass du es getan hast. Das hast du ihm doch schon tausendmal vielleicht gesagt. Nein, geh zu Jesus und sage, Herr, hier bin ich und ich bezeuge aus tiefstem Herzen, ich habe dich lieb. Ich versichere dir, wenn du es heute tust, wirst du Ostern feiern, wie du es vielleicht schon lange nicht mehr getan hast. Du wirst eine neue Begegnung mit dem Auferstandenen erleben, eine Begegnung, wie sie Maria Magdalena erleben durfte. Die hat ja Herrliches erlebt. Wollen wir das kurz noch betrachten miteinander? Ich lese noch einmal Johannes 20, Vers 13 und 14. Und die Engel sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen. Oh, welch wunderbare Aussage in diesen Versen. Stellt euch vor, in dem Moment, wo Maria Magdalena ihr ganzes Herz öffnet und es weinend aus ihr herausbricht, ich weiß nicht, wo mein Herr ist. Das war ja ihre Not. Da dreht sie sich um und da steht Jesus. Allerdings hat sie Jesus wegen ihres Tränenschleiers nicht sofort erkannt. Selbst dann auch nicht, als auch er dieselben Worte zu ihr sagte, Frau, was weinst du? Nein, nein, da meinte sie, es wäre der Gärtner und sagte dann eben dieses Wort zu ihm, zu diesem Herrn, ja, für den sie für den Gärtner hielt, Johannes 20, Vers 15, Herr, hast du ihn weggetragen? Und so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Und jetzt, bitte, das muss ihnen jetzt unter die Haut fahren, das ist mir so neu geworden. Was tut Jesus jetzt? Ja, jetzt hätten wir vielleicht gesagt, oh Maria, erst glaubst du nicht, dann stehe ich vor dir und du kennst mich nicht. Du denkst sogar, dass ich der Gärtner bin. Oh Maria, wie weit ist es mit dir gekommen? Hätten wir vielleicht gesagt, was tut der Herr? Er hilft diesem herzbewegenden Zustand wunderbar ab, indem er ein Wort sagt. Ein Wort. Maria. Und da geschieht was. Da fällt es wie Schuppen von den Augen. Johannes 20, Vers 16. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni. Das heißt Meister. Da ist mir sofort etwas in den Sinn gekommen. Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Meine Brüder und Schwestern, Maria Magdalena hat das in der herrlichsten Art erfahren und erleben dürfen, wie wir uns das nur vorstellen können. Überhaupt, diese ganze Verheißung hat sich an ihr erfüllt. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, trotz deiner Angst, trotz deiner Tränen, fürchte dich nicht. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und sie, die Maria, die diesen Anbruch des schönsten Tages weinend begann, durfte diesen Tag schlussendlich in seiner ganzen Herrlichkeit erleben. Aber noch mehr, noch mehr. Maria Magdalena wurde die erste Botschafterin, die durch Jesus Christus selber ausgesandt wurde, um die frohe Botschaft des auferstandenen Herrn und Heilands zu verkündigen. Das muss uns, meine Brüder, demütigen. Der erste Evangelist, zwischen Anführungszeichen, war eine Frau. War kein Mann. Vers 17 von Johannes 20 sagt der Herr zu ihr, geh hin zu meinen Brüdern, sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria tut dann das, Vers 18 von Johannes 20. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Welch ein gewaltiges Osterfest hat diese Frau feiern dürfen. Sie, die diesen Tag weinend begann, das muss man nicht mehr vergessen. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen sehen, werden mit Freunden ernten. Das hat Maria Magdalena erlebt. Und ich sage dir, das kannst du heute erleben. Nochmals. Nur Gott weiß, wie wir hier gekommen sind, wir alle, wie unser Herz aussieht. Vielleicht ist dieser Tag, obwohl es der erste Ostertag ist, ist für dich begonnen, nicht in Freude, nicht in Lieder singen, ja, nicht etwas, was aus dem Herzen heraus sprudelt, sondern der Tag ist für dich begonnen, einsam, traurig, bist vielleicht angeschlagen hier hingekommen, allerlei Sorgen und Sünden, Dinge, die du schon 100 Mal dem Herrn gesagt hast. Du bist zwar hier heute, aber Ostern feierst du nicht. Maria feierte auch keine Ostern. Absolut nicht. Die hatte mit der ganzen Sache abgeschlossen. Die hatte nur noch eine Sorge. Wo ist der Leichnam meines Herrn? Da wäre sie beruhigt gewesen. Aber bitte nimm zur Kenntnis. Für Maria, die diesen ersten Ostertag so begann, weinend, wurde dieser Tag schlussendlich zu einem wunderbaren Freudenfest. Warum? Weil sie in all ihrer Schwachheit, in all ihrem, sagen wir mal, Kleinglauben, in all ihren Zweifeln eines bewies. Was? Herr, ich liebe dich. Und das hat sie bis zum Schluss bewiesen. Sie wäre froh gewesen, wenn sie nur gewusst hätte, wo liegt mein Meister. Das wäre schon genug gewesen, dass sie wenigstens gewusst hätte, da liegt er. Das zeugt von enormer Liebe. Das war die Größe dieser Frau. In allen anderen Dingen hatte sie nicht viel zu melden, kann man sagen. Aber das hat der Herr ihr hoch angerechnet. Und ich sage dir, der auferstandene Herr sucht das im Moment bei dir. Er sucht nicht, wie ich schon erwähnt habe, nach gewaltigem Glauben, nach gewaltigen Fähigkeiten, nach allerlei wunderbaren, vorzüglichen Dingen. Er sucht bei dir nach Liebe. Gib ihm diese Liebe und er ruft dich mit Namen. Heute, heute, er ruft dich mit Namen. Wenn du aufstehst und sagst, Herr, hier bin ich. Ich bin zwar so, wie ich bin. Ich bin vielleicht ein Lump und weiß nicht, was alles, aber hier bin ich und ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich will dir folgen. Ich gehöre zu dir. Dann wirst du ihn rufen hören. Dich mit Namen. Du wirst ganz neue Leben werden, erleben, was Ostern ist. Er wird dir das sagen, was er Mose gesagt hat. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Zum Schluss noch eine Frage. Warum ist es wichtig, enorm wichtig, den Herrn zu lieben? Da gibt es natürlich viele Antworten, aber warum ist es lebensnotwendig, den Herrn zu lieben, ihm das zu bezeugen? Damit du den Anbruch des kommenden schönsten Tages nicht verpasst. Ich meine, wir reden heute über den Anbruch des schönsten Tages, der geschehen ist. Ostern, Auferstehung Jesu Christi. Aber da ist noch ein Tag, da ist nochmals ein Anbruch eines der schönsten Tage, die es je geben wird. Und das ist der Tag der Entrückung. Wir werden alle in Lukas 12, Vers 36 aufgefordert, dass wir wachsam sind. Jesus sagt, sei gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm zugleich auftun, wachet. Wissen Sie, was das Kennzeichen, unter anderem, ja, es gibt mehrere, aber wissen Sie, was ein wichtiges Kennzeichen von wartenden Menschen ist? Liebe. Wenn eine Frau bis spät in der Nacht aufbleibt, um auf ihren Mann zu warten, der von einer weiten Reise zurückkommt, dann tut sie das nicht, weil er vielleicht ein Geschenk mitbringt. Dann tut sie das, weil sie ihn liebt und weil sie darauf wartet, dass die Tür aufgeht und er hineinkommt und sagt, hier bin ich. Das erwartet der Herr von dir. Magst du jetzt manchmal traurig sein und dich einsam fühlen? Dann sei ganz gewiss, wenn du trotz allem deinen Herrn von ganzem Herzen liebst und lieben bleibst, dann wirst du den Anbruch des zweiten schönsten Tages in seiner herrlichsten Art und Weise erleben. Genauso wie die weinende Maria Magdalena den Anbruch des ersten schönsten Tages in seiner wunderbarsten Herrlichkeit erlebte. Kannst du das glauben? Jesus Christus ist hier und ruft, heute. Wir können jetzt nicht einfach nach Hause gehen. Wir können nicht einfach sagen, es war schön in der Zionshalle. Wir können jetzt nicht einfach sagen, wir haben Ostern gefeiert. Die Frage ist, feierst du Ostern mit Jesus? Anders gefragt, wirst du Jesus Christus von ganzem Herzen lieben, ganz neu und so zu einem neuen Osterfest kommen? Der Herr schenke es. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Der Anbruch des schönsten Tages«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!